Vers 17 auf Platz 14. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, und sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach: O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn her. Und Jesus gebot ihm ernstlich, und der Dämon fuhr von ihm aus, und der Knabe war geheilt von jener Stunde an. Da trafen die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Werde versetzt von hier nach dort. Und er wird versetzt werden, und nichts wird euch unmöglich sein. Bis soweit. Unser Herr Jesus sagt es hier eigentlich unmissverständlich: Glaube wie ein Senfkorn reicht aus, um Berge zu versetzen. Ja, einem solchen Glauben wird nichts unmöglich sein. Wenn wir verstehen möchten, was das für ein Glaube ist und ob und wie auch wir diesen Glauben haben können, müssen wir diesen Abschnitt und seinen Kontext sorgfältig untersuchen. Lesen wir jetzt nur oberflächlich und schnell über diesen Text hinweg, dann laufen wir Gefahr, zu falschen Schlussfolgerungen zu gelangen. Die wohl bekannteste oder eine der bekanntesten dieser Schlussfolgerungen, dieser falschen Schlussfolgerungen, sie lautet: Die Jünger hatten einfach zu wenig Glauben, zu viele Zweifel, deshalb konnten sie diesen Dämon nicht austreiben. Wenn wir nur stark genug glauben und nicht zweifeln, dann können wir jeden Berg versetzen und nichts wird uns unmöglich sein. Vielleicht kommt Ihnen diese Annahme auch vertraut vor. Vielleicht entspricht sie sogar Ihren bisherigen Überzeugungen über diesen Text und auch über den Glauben an sich. Aber, liebe Geschwister, genau hier ist es entscheidend, noch einmal genau hinzusehen. Denn dieser Abschnitt und auch das gesamte Wort Gottes lehrt uns etwas anderes. Wahrscheinlich haben wir alle schon mal von den Regeln der biblischen Auslegung gehört. Und ich denke, Sie alle wissen, einer der wichtigsten Grundsätze dabei ist, immer den Kontext eines Bibeltextes zu betrachten. Und zu diesem Kontext von einem Text gehört unter anderem auch die historischen Begebenheiten, in die dieser Text eingebettet ist. Ebenso spielt es eine Rolle, wer die ursprüngliche Zielgruppe war und welchen größeren Gedankengang oder auch thematischen Zusammenhang ein Abschnitt verfolgt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Facetten, die für das richtige Verständnis von einem Bibeltext entscheidend sind. Und auch bei unserem heutigen Abschnitt ist es unerlässlich, dass wir den Kontext im Blick behalten. Und ich werde das vielleicht noch das ein oder andere Mal betonen. Denn wenn wir den Kontext von Gottes Wort außer Acht lassen, dann führt das zwangsläufig zu einem falschen Verständnis. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder Vers, der etwas aus dem Zusammenhang gerissen wird, gleich zu einer Irrlehre führt. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die zwar nicht direkt an uns gerichtet sind, aber die wir dennoch in ihrer Wahrheit absolut auf uns anwenden dürfen. Aber wenn wir die primäre Bedeutung von Gottes Wort erfassen möchten, dann müssen wir immer den Kontext mit berücksichtigen. Und genau das möchten wir auch jetzt mit diesem Abschnitt tun. Um ihn richtig einzuordnen, müssen wir zwei zentrale Aspekte beachten, die unserem Text aus Matthäus 17 zugrunde liegen. Und der erste Aspekt betrifft die Ausgangslage der Jünger, die Jesus hier anspricht. Die 12 Jünger Jesu, sie waren bereits seit ungefähr 2 Jahren mit ihm unterwegs. Und was sie in dieser Zeit erlebten, zeigte ihnen unmissverständlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Von Anfang an begegneten sie Zeichen und Wundern, die ihnen seine Göttlichkeit offenbarten. Das waren Erlebnisse, die ihren Glauben stärkten und sie auch immer mehr überzeugten. Alles begann mit Johannes dem Täufer, der auf Jesus hinwies und bezeugte: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Einige von den zukünftigen Jüngern, wie zum Beispiel Andreas, hörten dieses Zeugnis und folgten Jesus. Als Nathanael ihm begegnete, offenbarte ihm Jesus sein Wissen über seine Vergangenheit, worauf Nathanael bekennt: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und schon früh zeigte Jesus den Jüngern seine Macht. Bei einem einfachen Fischfang offenbarte er Petrus seine Autorität über die Schöpfung. Trotz einer erfolglosen Nacht sagte Petrus, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und sie fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Petrus fiel auf die Knie, überwältigt von Jesu Herrlichkeit. Die Jünger wurden immer wieder Zeugen von Ereignissen, die ihnen Jesu Göttlichkeit zeigten. Eines Nachts, als ein Sturm die Jünger auf dem See Genezareth bedrohte, sahen sie, wie Jesus mit einem Wort den Wind und die Wellen stillte. Sie fragten sich erstaunt, wer ist dieser, dass ihm auch der Wind und die Wasser gehorchen? In Gerasa zeigte Jesus seine Macht, als er Legionen von Dämonen aus einem Mann austrieb und in eine Schweineherde schickte. Er offenbarte auch seine Autorität über den Tod, zum Beispiel als er die Tochter des Jairus aufweckte, während er auf dem Weg dorthin eine blutflüssige Frau heilte, die ihn im Glauben berührt hatte. Und dann bezog Jesus sogar die 12 unmittelbar in sein Wirken ein. Er sandte sie aus, um das Reich Gottes zu verkündigen, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Ohne Geld oder Proviant zogen sie los und sie erfuhren, wie die Kraft Jesu durch sie wirkte. Voller Freude kehrten sie zurück und berichteten später, sogar die Dämonen gehorchen uns in deinem Namen. Und schließlich fragte Jesus sie, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Bekenntnis wurde zu einem Meilenstein auf ihrem Weg mit Jesus. Wir sehen daraus, die 12 Jünger waren definitiv nicht Menschen, denen wir zu diesem Zeitpunkt einen mangelnden Glauben vorwerfen können. Im Gegenteil, ihr Glaube an Jesus als Messias und als Sohn Gottes stand außer Frage, weil sonst hätten sie ihn nicht bis hierhin gefolgt und hätten auch nicht selber die Wunder vollbringen können. Das ist also der erste Aspekt, den wir bei der Auslegung dieses Textes berücksichtigen müssen. Die Jünger, sie glaubten an Jesus als ihren Messias und als Sohn Gottes. Aber das ist nur die eine Seite. Ebenso entscheidend ist auch, wie die Jünger Jesu Worte damals verstanden. Und das ist der zweite wichtige Aspekt, die besondere Wortwahl unseres Herrn Jesus. Grundsätzlich, ich denke, da sind wir uns alle einig, sind die Worte Jesu als Sohn Gottes von ewiger Gültigkeit. Sie widerspiegeln immer seine göttlichen Eigenschaften der unendlichen Weisheit und Liebe. Doch die Menschen, mit denen er damals sprach, die nahmen dies nicht automatisch so wahr. Sie hörten seine Worte so, wie sie es gewohnt waren, und verstanden sie im Rahmen ihrer eigenen kulturellen und auch sprachlichen Prägung. Die meisten Menschen, die Jesus begegneten, waren Juden, so wie er selbst auch in seiner Menschwerdung. Entsprechend sprach er mit ihnen in ihrer Sprache und in ihrer Denkweise. Er sprach als Mensch, und zwar als Jude, zu Juden in einem jüdischen Land, und da öffnet sich uns ein sehr interessanter Zusammenhang. Im damaligen jüdischen Sprachgebrauch, da gab es eine Redewendung, und zwar eine spezielle für das Überwinden von großen Herausforderungen oder für das Lösen von schwierigen Problemen. Man sprach davon, Berge zu versetzen. Besonders im rabbinischen Judentum war dieser Ausdruck sehr gebräuchlich. Er wurde auf Rabbiner angewandt, die durch tiefes Verständnis und kluge Argumentation selbst komplexe theologische oder auch rechtliche Fragen zu lösen vermochten. Ein Rabbi, der Berge versetzt, galt als jemand, der scheinbar unüberwindbare Hindernisse allein durch Weisheit und geistige Klarheit beseitigen konnte. Wenn nun also Jesus davon spricht, dass der Glaube Berge versetzt, dann verstanden seine Jünger sofort, was er meinte. Keiner von ihnen dachte dabei dann an das physische Versetzen eines wirklichen Berges. Wir können das vergleichen mit unseren Redewendungen heute. So wie zum Beispiel heute niemand einen Sack voller Katzen mit sich herumträgt, nur um dann die Katze aus dem Sack zu lassen. Oder es muss auch niemand von uns irgendwie einen Grizzly legen, um jemanden einen Bären aufzubinden. Das verstehen wir alle. Und solche Redewendungen sind uns vertraut und genauso war es auch zur Zeit Jesu. Als er vom Bergeversetzen sprach, griff er auf eine geläufige Ausdrucksweise zurück, die seine Zuhörer unmittelbar verstanden. Wir halten also diese zwei Dinge fest. Erstens, die Jünger, sie mögen natürlich ihre Schwächen und Fehler gehabt haben, aber zu diesem Zeitpunkt fehlte es ihnen sicherlich nicht an Glauben als Jesus, als den Messias und Sohn Gottes. Und zweitens, Berge versetzten, das war eine geläufige Redewendung in der jüdischen Kultur. Kein Zuhörer von Jesus verstand diese Worte wörtlich und dachte dann daran, wirklich einen physischen Berg zu versetzen. Damit ist diese Ausgangslage geklärt und wir wenden uns nun dem eigentlichen Text zu, den wir schon gelesen haben. Und damit auch zu der Frage, was mit einem Glauben, der Berge versetzt, wirklich gemeint ist. Die Begebenheit in Matthäus 17, ab Vers 14, wird uns auch in den beiden anderen synoptischen Evangelien geschildert. In Markus 9, 14 bis 29 und Lukas auch 9, Vers 37, Vers 37 bis 43. Wir erfahren dort nochmal zusätzliche Details, die die Umstände von diesem ganzen Geschehen noch mehr beleuchten. Jesus befand sich gerade mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Weg hinunter vom Berg der Verklärung, und das war vermutlich der 2800 Meter hohe Berg Hermon, nördlich von Caesarea Philippi, wo sich Jesus und seine Jünger gemäß Matthäus 16 zuvor aufgehalten hatten. Als sie wieder im Tal ankamen, erwartete sie eine große Menschenmenge. Und mittendrin standen die anderen Jünger, die sich in einem Streit mit den Schriftgelehrten befanden. Markus 9, Vers 14 und 15 erwähnt diesen Streit und die nächsten Verse machen deutlich, worum es dabei ging. Jesus fragt nach dem Grund und ein Mann aus der Volksmenge tritt hervor, um die Situation zu erklären. Sein Sohn war von einem Dämon besessen und er hatte die Jünger gebeten, diesen Dämon auszutreiben, doch sie waren nicht dazu in der Lage. Daraus lässt sich schließen, dass sich der Streit zwischen den Jüngern und den Schriftgelehrten genau um dieses Versagen drehte. Die Schriftgelehrten hätten es nur zu gerne als Beweis dafür genutzt, dass Jesus eben nicht wirklich von Gott gesandt war. Schließlich müsste man ja erwarten, dass die Jünger vom Messias und vom Sohn Gottes in der Lage wären, Dämonen auszutreiben. Umso mehr, da wir ein paar Kapitel vorher lesen, dass Jesus seinen Jüngern genau diese Vollmacht gegeben hatte. Für die Jünger war das jetzt eine unangenehme Situation. Sie standen unter Druck, möglicherweise rechtfertigten sie sich vor den Schriftgelehrten. Und währenddessen hörte eine große Menschenmenge zu. Also die ganze Szene war höchst angespannt. Als nun der Vater Jesus schildert, wie schlimm es um seinen Sohn steht, da reagiert Jesus mit erstaunlich scharfen Worten. Er sagt, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Matthäus 17, Vers 17. Ja, das klingt ziemlich hart, fast grob. Aber Jesus spricht hier natürlich nicht unbedacht. Er klagte damit seine Zeitgenossen an, die trotz all seiner Wunder und seines Redens nicht glauben wollten, dass er der Messias ist. Er, der Sohn Gottes, steht mitten unter ihnen, doch bleiben ihre Herzen verschlossen. Für unseren Herrn muss das menschlich gesehen sehr frustrierend gewesen sein. Es war so offensichtlich und trotzdem wollten so viele in Israel nicht erkennen, wer er wirklich ist. Aber unser Herr, er bleibt in seiner Liebe nicht bei diesem Urteil stehen. Er fordert den Vater auf, den Jungen zu ihm zu bringen und heilt ihn, indem er den Dämonen austreibt. Diese Szene, die muss auch die Jünger innerlich bewegt haben. Sie fragen sich vielleicht, wen Jesus mit diesem ungläubigen und verkehrten Geschlecht gemeint habe. Etwa auch sie? Und warum konnten sie den Jungen nicht heilen? Sie hatten doch schon Wunder erlebt. Wieso funktioniert es dieses Mal nicht? Später, als sie mit Jesus allein sind, sprechen sie ihn direkt darauf an und fragen, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Und Jesus antwortet ihnen, wegen eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, werde versetzt von hier nach dort, und er wird versetzt werden, und nichts wird euch unmöglich sein. Matthäus 17, Vers 20. Ja, und damit sind wir bei diesem Satz angelangt, über den wir heute besonders nachdenken wollen. Und jetzt stellt sich die entscheidende Frage. Was hat unser Herr hier tatsächlich gesagt, und was lesen wir vielleicht zu schnell in diesen Text hinein? Wir haben schon festgehalten, dass Jesu Worte immer zutreffend, wahr, vollkommen richtig platziert, von göttlicher Weisheit erfüllt, unfehlbar und ewig gültig sind. Sie sind niemals zufällig oder unüberlegt gesprochen, sondern tragen stets eine tiefere Bedeutung. Gleichzeitig, auch das haben wir gesehen, wurden sie immer in einem bestimmten Kontext gesprochen, sei es historisch, geografisch, kulturell, sprachlich oder auch situativ. Und wir haben diesen Kontext und auch den jüdischen Hintergrund bereits miteinander betrachtet. Ebenfalls spricht Jesus gezielt zu bestimmten Menschen. Würden wir jede Aussage Jesu an die Jünger direkt auf uns beziehen, dann würden wir in gewisse Schwierigkeiten geraten. Einige Aussagen Jesu sind nämlich ganz spezifisch an seine damaligen Jünger gerichtet und lassen sich unmöglich wortwörtlich auf uns heute anwenden. Zum Beispiel Lukas 9, Vers 5: Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann schüttelt den Staub von den Füßen als Zeugnis gegen sie. Stellen wir uns vor, jemand wird heute nicht gastfreundlich aufgenommen. Sollen wir dann ernsthaft vor der Haustür stehen und demonstrativ den Staub von den Schuhen klopfen? Das war ein jüdisches Zeichen der Trennung, nicht eine allgemeine Regel. Ein anderes Beispiel, Markus 16, Vers 18. Und wenn ihr Gift trinkt, wird es euch nicht schaden. Bedeutet das, dass Christen heute bedenkenlos Gift trinken können? Sicherlich nicht. Es handelt sich hier um eine Verheißung des besonderen Schutzes Gottes für seine Apostel und nicht um eine Aufforderung zum Selbsttest. Dann, wer unter euch kein Schwert hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe eines. Lukas 22, Vers 36. Müssen wir jetzt alle unsere Jacken verkaufen, um uns ein Schwert zu beschaffen? Nein, Jesus sprach hier über eine kommende Zeit der Verfolgung. Und zuletzt, Matthäus 19, Vers 28. Und ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Diese Verheißung, wortwörtlich, gilt sie ausschließlich für die 12 Apostel. Es wäre ja ziemlich vermessen, wenn wir jetzt daraus ableiten, dass wir einmal über Israel herrschen werden. Diese Beispiele zeigen, dass Jesu Worte zwar vollkommen wahr sind, aber oft in einem konkreten Zusammenhang stehen. Und genau das müssen wir auch bei seiner Aussage über den Glauben, der Berge versetzt, beachten. Denn was sagt unser Herr hier konkret? Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie Glauben bräuchten wie ein Senfkorn. Und der Vergleich mit dem Senfkorn, der ist uns, ich denke, allen nicht unbekannt. Jesus verwendet dieses Bild immer wieder an mehreren Stellen, und zwar immer dann, wenn er die kleinstmögliche Größe betonen will. Die Kernaussage hier ist also erstaunlich. Er sagt, der Glaube muss nur so groß sein, beziehungsweise nur so klein sein, wie das kleinste aller Körner. Hätte unser Herr jetzt sagen wollen, dass der Glaube besonders groß oder stark sein muss, dann hätte es ja viel naheliegendere Vergleiche gegeben. Er hätte sagen können, ihr müsst Glauben haben wie eine Zeder, oder euer Glaube muss sein wie ein Löwe. Das wären kraftvolle und eindrucksvolle Bilder gewesen, die klar gemacht hätten, euer Glaube muss mächtig und stark sein, damit ihr Wunder tun und Berge versetzen könnt. Aber genau das sagt Jesus hier nicht. Er meint hier nicht die Stärke oder Größe des Glaubens, sondern seine Ausrichtung. Warum? Weil es nicht darauf ankommt, wie stark jemand glaubt, sondern an wen er glaubt. Glaube ist kein abstrakter, losgelöster Begriff. Wenn wir von Glauben sprechen, dann gehört dazu immer ein Bezugspunkt, also an wen oder was man glaubt. Und das ist der springende Punkt. Die Jünger, sie setzten in dieser Begebenheit ihr Vertrauen nicht vollständig auf Jesus Christus und auf seine Macht, sondern auf sich selbst. Sie hatten bereits viele Wunder in Jesu Namen erlebt. Sie hatten gesehen, wie Dämonen ihnen gehorchten. Und genau das war das Problem. Diese Erfahrungen führten dazu, dass sie ihre eigene Abhängigkeit von Gott nicht mehr klar sahen. Das zeigt sich auch in ihrer Frage an Jesus, Matthäus 17, Vers 19. Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Sie hätten auch fragen können, warum hat der Herr dieses Wunder nicht gewirkt oder dieses Mal nicht gewirkt? Doch das war nicht ihr Gedanke. Sie wunderten sich, warum sie es nicht geschafft hatten. Und das ist auch der Grund, warum Jesus sagt, euer Glaube muss so groß sein wie ein Senfkorn. Nur so groß wie ein Senfkorn, weil ihr den Rest dann Gott überlassen könnt. Und genau diesen Gedanken führte Jesus weiter, als er ihnen erklärt, dass diese Art von Dämonen nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden kann. Matthäus 17, 21 und Markus 9, 29. Gebet und Fasten, das ist nichts anderes, als die völlige Abhängigkeit von Gott, das völlige Suchen nach Gottes Willen und das wirklich bewusste sich von ihm abhängig machen. Gebet bedeutet, sich Gott zuzuwenden, mit ihm zu reden und von ihm Hilfe zu erwarten. Fasten bedeutet, sich bewusst von allem Irdischen zurückzunehmen, um sich ganz auf Gott zu konzentrieren. Beides ist ein Ausdruck des Vertrauens und genau darum geht es. Nicht die Größe des Glaubens macht den Unterschied, sondern das vollständige Vertrauen auf den, der alles vermag. Und hier möchte ich noch einen sehr ernsten Aspekt ansprechen, nämlich das Gegenteil dieses Glaubens und Vertrauens in Gott. Im Grunde haben wir nur diese zwei Möglichkeiten. Wir können entweder uns ganz auf Gott stützen und in bewusster Abhängigkeit von ihm leben und uns auf ihn verlassen, oder wir können uns auf uns selbst verlassen und meinen, wir könnten es aus eigener Kraft schaffen. Es gibt hier keinen Zwischenbereich, keine Grauzone. Wann immer wir nicht auf Gott vertrauen und uns auf ihn stützen, dann denken wir, ich kann das. Und dieses Ich kann das Denken, das ist sprichwörtlich der Anfang vom Ende. Denn wir sehen in Gottes Wort die ultimative Steigerung, sozusagen das Extrem davon, das ist der Widersacher Gottes selbst, der Teufel. Ich will das erklären. Die Bibel beschreibt, dass Satan einst eine herausragende Stellung hatte. Doch er vergaß, wer ihm die Macht und Ehre gegeben hatte und wollte sich selbst an höchste Stelle setzen. Statt in Abhängigkeit von Gott zu bleiben, strebte er danach, unabhängig zu sein und über allem zu stehen. Und dieses Denken Satans zeigt sich auch, als er Jesus in der Wüste versucht. Wir lesen in Matthäus 4, Verse 8 und 9. Matthäus 4, 8 und 9. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das war also der Versuch des Teufels, Jesus dazu zu bringen, selbst die Kontrolle zu übernehmen, unabhängig vom Willen seines Vaters. Jesus hätte die Herrschaft über die Welt auf einen Schlag haben können, ohne Leiden, ohne Kreuz. Doch damit hätte er sich nicht unter Gottes Plan gesetzt, sondern sich davon entfernt und hätte sich unter die Autorität Satans gestellt. Er hätte seinen eigenen Willen über den Willen des Vaters gesetzt. Und deswegen weist unser Herr diese Versuchung auch entschieden zurück und er sagt: Weiche hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Matthäus 4, Vers 10. Weiche hinter mich, Satan. Diesen Worten begegnen wir noch einmal im Matthäus Evangelium. Aber dieses Mal sagt es Jesus nicht zum Teufel, sondern einem seiner engsten Jünger, Petrus. Als Jesus den Jünger offenbart, dass er leiden, sterben und auferstehen muss, reagierte Petrus schockiert. Das kann doch nicht sein. Er nimmt Jesus beiseite und sagt: Das sei ferne von dir, Herr. Das soll dir keineswegs widerfahren. Matthäus 16, 22. Ja, und Petrus, er meint es gut. Er will Jesus bewahren. Aber in Wahrheit versucht er, den göttlichen Plan nach menschlichem Ermessen zu ändern, so wie Satan es in der Wüste versuchte. Und Jesus antwortet ihm mit genau denselben scharfen Worten. Er sprach zu Petrus: Weiche hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Matthäus 16, 23. Was ist hier passiert? Petrus war überzeugt, dass er die Sache im Griff hat. Doch genau darin lag das Problem. Er stellte seinen eigenen Willen und sein eigenes Verständnis über den göttlichen Plan. Das war es auch, was bei den Jüngern geschah, auch wenn natürlich nicht in diesem extremen Ausmaß, als sie den Dämon nicht austreiben konnten. Sie fragten Jesus nicht, warum hat der Herr dieses Wunder nicht gewirkt, sondern warum haben wir ihn nicht austreiben können. Ihre Frage verrät die grundsätzliche gleiche Denkweise wie bei Petrus. Sie setzten die Grundlage für das Wunder in sich selbst statt in der Kraft Gottes. Und so scheiterten sie. Wir halten deshalb nochmals fest, es geht nicht um die Größe oder Kraft des Glaubens, sondern darum, an wen er sich richtet. Und das sehen wir auch in Lukas 17, Verse 5 und 6. Lukas 17, Verse 5 und 6. Die Jünger bitten dort Jesus: Herr, mehre uns den Glauben. Wieder sehen wir hier das falsche Verständnis, wonach es zum Glauben einfach mehr braucht, um Wirkung zu erzielen. Was antwortete Jesus ihnen? Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Werde entwurzelt und ins Meer gepflanzt, und er würde euch gehorchen. Seine Antwort ist also wieder dieselbe. Vom richtigen Glauben braucht es nicht mehr oder eine große Menge. Vom richtigen Glauben braucht es nur die kleinstmögliche Menge. Ein Glaube, der Berge versetzt, das ist kein selbstbewusster, starker Glaube, der an die eigene Fähigkeit glaubt, sondern ein Senfkorn-Glaube, der sich ganz auf Gott verlässt. Bevor wir uns jetzt fragen, wie ein solcher Glaube auch konkret in unserem Leben Gestalt annehmen kann, da lohnt es sich, einen Moment innezuhalten und darauf zu achten, wie die Menschen damals auf Jesu Handeln und Worte reagierten. Denn gerade in diesen Reaktionen, in der Verzweiflung eines Vaters und im Staunen einer Menge, da wird sichtbar, wie Gottes Wesen im Kontrast zu menschlichem Denken hervortritt. Seine Barmherzigkeit, seine Allmacht und sein Anspruch, verherrlicht zu werden. Die erste Reaktion, von der wir lesen, sie stammt vom Vater des Jungen. In Markus 9, Vers 22 spricht Jesus, oder spricht der Vater zu Jesus: Aber wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Ja, ich denke, wir sind alle einig, dass keiner von uns auch nur auf die Idee käme, Jesus Christus zu sagen: Wenn du etwas kannst. Aber wir müssen für diesen Vater Verständnis haben. Ich denke, jeder, der Kinder hat, kann sich in seine Lage hineinversetzen. In die Ohnmacht eines Vaters, der mit ansehen muss, wie das eigene Kind leidet, ohne helfen zu können. In diesem Fall war es noch schlimmer. Sein Sohn war von einem Dämon besessen. Und da fragen wir uns, gibt es etwas Schlimmeres für einen Vater oder eine Mutter, als das eigene Kind völlig ausgeliefert zu sehen? In seiner Verzweiflung hatte dieser Mann sein Kind zu den Jüngern gebracht. Doch sie konnten ihm nicht heilen, sie konnten ihm nicht helfen. Die Hoffnung, die ihn hierher geführt hatte, sie wurde jäh enttäuscht. Und als er Jesus endlich sah, fiel er vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Aber der Schmerz, der Zweifel, die Erschütterung über das Versagen der Jünger, die hatten ihre Spuren hinterlassen. Und so sagte er in seiner Not diese Worte: Wenn du etwas kannst. Jesus geht darauf gar nicht erst ein. Ob er etwas kann, das steht außer Frage. Diese Formulierung mag auf einen Menschen zutreffen, aber für unseren Herrn Jesus, für Gott selbst, ist sie völlig unangemessen. Denn er ist nicht nur jemand, der etwas kann, er ist der Ursprung und Erhalter aller Dinge. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 16 und 17: Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Gott kann nicht nur etwas, er ist alles in allem. Und entsprechend fällt auch die Antwort Jesu aus. Wir lesen in Markus 9, Vers 23, was das wenn du kannst betrifft: Dem Glaubenden ist alles möglich. Hier begegnet uns wieder dieser Glaube, den Jesus später auch den Jüngern erklärt. Wer an den glaubt, der alles in allem ist, dem ist alles möglich. Aber auch hier müssen wir wieder genau aufpassen. Jesus verheißt nicht, dass dann alles nach unserem Wunsch geschieht. Das sehen wir auch unter anderem beim einleitenden Beispiel von Paulus. Vielmehr zeigt Jesus, dass wahrer Glaube sich darauf verlässt, dass Gott alles tun kann, aber nach seinem vollkommenen Willen. Ein Glaube, der Berge versetzt, bedeutet nicht, dass wir Gott zu etwas zwingen, sondern dass wir ihm alles zutrauen. Aber auch hier müssen wir wieder etwas aufpassen. Der Vater fragte, ob Jesus seinen Sohn heilen könne. Aber Jesu Antwort greift viel tiefer als die Heilung eines einzelnen Menschen. Er geht nicht darauf ein, ob er es kann, sondern er fordert den Vater und auch damit uns zu einem bedingungslosen Glauben auf, in dem alles möglich ist. Ein ähnliches Prinzip begegnet uns auch in der Geschichte von Lazarus. Jesus hätte ihn durchaus vor dem Tod bewahren können, aber er tat es nicht. Wenn wir diese Geschichte lesen, wird offensichtlich, Jesus hat sein Kommen zu Lazarus verzögert, bis Lazarus gestorben war und sogar schon 3 Tage lang tot war. Er ließ es zu, dass Lazarus starb und dass sein Umfeld Schmerz und Trauer erlebte. Und Martha sagte dann zum Herrn Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Johannes 11, 21. Doch Jesus antwortete ihr in Johannes 11, Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Die Herrlichkeit Gottes zeigte sich hier nicht so, wie Martha und Maria es sich vorgestellt hatten. Aber sie zeigte sich. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir glauben, dann werden wir Gottes Herrlichkeit sehen. Vielleicht nicht so, wie wir es erwarten. Vielleicht nicht auf die Weise, die wir uns wünschen. Aber wir werden sie erkennen. Und das hat der Vater dann auch verstanden. Seine Antwort in Markus 9, Vers 24 ist eindrücklich. Er sagte zum Herrn Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hier geschieht etwas Entscheidendes. Der Vater erkennt seine eigene Begrenzung. Er weiß, dass sein Glaube nicht vollkommen ist, dass Zweifel in ihm ringen. Aber anstatt sich daran festzuhalten oder sich schuldig zu fühlen, bringt er genau das vor Jesus. Er glaubt und gleichzeitig weiß er, dass er Hilfe braucht. Er gibt sich Gott hin mit allem, was er hat. Sein unvollkommener Glaube hält ihn nicht zurück, er bringt ihn zu Jesus. Und genau darum geht es. Nicht ein übermächtiger, perfekter Glaube bewegt Gottes Hand, sondern ein Glaube, der sich ganz auf ihn stützt. Die zweite Reaktion, die uns Lukas beschreibt, stammt von der Menschenmenge, die diese Geschichte, dieses Geschehen miterlebte. In Lukas 9, Vers 43 lesen wir, sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Ja, und dieser Ausdruck, die herrliche Größe Gottes, begegnet uns an einer weiteren Stelle in der Bibel, und zwar in den Worten von Petrus. In seinem zweiten Brief beschreibt er, was er selbst als Augenzeuge der Herrlichkeit Jesu erlebt hat. Wir lesen in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 16, 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir ausgeklügelten Farben folgten, sondern als solche, die Augenzeugen seiner herrlichen Größe geworden sind. Spätestens jetzt erkennen wir also einen, wenn nicht sogar den zentralen Grund, warum sich diese Begebenheit ereignete. Gott sollte verherrlicht werden. Und Gott offenbart seine Herrlichkeit nicht nur in dem Wunder selbst, sondern auch in dem Prozess des Glaubens, den der Vater durchlief. Wir haben schon über ihn nachgedacht, über sein Leiden, seine Ohnmacht, seine Verzweiflung. Sein Kind war über einen längeren Zeitraum hinweg von einem Dämon gequält worden und er selbst konnte ihm nicht helfen. Wie oft wird er sich gefragt haben, warum? Warum muss mein Sohn, warum muss genau ich so etwas durchmachen? Und genau diese Frage, liebe Geschwister, ist tief menschlich. Vermutlich haben die meisten von uns sie schon einmal gestellt, wurden schon damit konfrontiert. Vielleicht nicht genau in dieser Form, aber in eigenen Situationen des Leids. Doch selbst wenn wir den Sinn hinter unserem Leid nicht erkennen können, da gibt es doch eine Wahrheit, an der wir festhalten dürfen. Alles muss zur Ehre unseres Herrn dienen. Auch wenn uns nicht oft immer offenbart wird, wie genau. In Römer 11, Vers 36 heißt es, denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Diese Wahrheit trägt, auch dann, wenn wir sie noch nicht verstehen. An den beiden Reaktionen, die wir gesehen haben, dem Glauben des Vaters und der Verherrlichung Gottes durch die Menschenmenge, erkennen wir 2 grundlegende Wesenszüge Gottes. Seine tiefe Liebe zu uns verlorenen Menschen und seinen Anspruch, in allem und durch alles verherrlicht zu werden. Und während wir uns mit der Situation und mit dem Versagen der Jünger beschäftigt haben, mit dem, was Jesus ihnen sagte und wie sie seine Worte verstanden, ist zugleich auch deutlich geworden, diese Worte galten nicht nur ihnen. Jesus sprach zu den Jüngern, aber seine Worte reichen weit über ihre Situation hinaus. Sie enthalten Wahrheiten, die auch uns heute direkt betreffen und herausfordern. Glaube der Berge versetzt. Was bedeutet das nun konkret für uns? Wie kann dieser Glaube auch in unserem Leben Realität werden? Oder anders gefragt, was können wir jetzt ganz praktisch tun, um diesen Glauben zu stärken? Und dazu nun zwei Gedanken, die uns vielleicht helfen können. Zuerst richten wir unseren Fokus auf die Liebe Gottes zu uns Menschen und dabei möchte ich mit einem bildhaften Beispiel beginnen. Stellen wir uns einmal vor, meine Frau und ich, wir wären die perfekten Eltern für unsere Tochter. Wir würden alles Menschenmögliche tun, um ihr Leben optimal und zu Gottes Ehre zu gestalten. Wir würden jeden Wunsch von ihr kennen und genau wissen, was sie benötigt und was nicht. Jeder Tag wäre perfekt für sie vorbereitet. Nicht im Sinne von materiellem Überfluss, sondern so, dass sie genau die Unterstützung, aber auch Herausforderungen hätte, die sie zum Heranwachsen braucht. Zusammengefasst, wir wären die perfekten Eltern. Das sind wir leider nicht, aber das wäre das Szenario. Wenn das so wäre, wenn wir wirklich perfekte Eltern wären, müsste unsere Tochter uns jemals um irgendetwas bitten? Müsste sie sich jemals Sorgen machen, dass wir nicht längst alles für sie vorbereitet haben? Nein. Unsere Tochter müsste eigentlich, auch wenn wir natürlich nicht in dieser Erwartungshaltung leben würden, sie müsste uns nur noch danken. Dieses Szenario ist leider menschlich gesehen nicht realistisch, aber wenn wir mit Gottes Hilfe versuchen, auch wenn wir mit Gottes Hilfe versuchen, natürlich darauf hinzuarbeiten, aber genau diesen Gedanken können wir umkehren und auf unseren Glauben an Jesus Christus und seine liebende Allmacht anwenden. Wie? Indem wir ihn im Gebet nicht um etwas bitten, sondern für alles danken. Anstatt um Gesundheit für unsere Lieben zu bitten, danken wir ihm, dass er über ihre Gesundheit wacht, in Krankheit wie in Heilung. Anstatt ihn um Gelingen für unseren Alltag zu bitten, danken wir ihm, dass er unseren Tag bereits vorbereitet hat und in allem wirkt, auch wenn wir es nicht sehen. Anstatt ihn um Kraft zu bitten, der Sünde zu widerstehen, danken wir ihm für seinen Opfertod, durch den wir nicht aus eigener Kraft kämpfen müssen. Anstatt ihm unsere Sorgen zu bringen und um Lösung unserer Probleme zu bitten, danken wir ihm, dass er den besten Weg für uns kennt, auch wenn er anders aussieht, als wir es erwarten. Anstatt um Glaubensmut zu bitten, danken wir ihm für die Herausforderungen, die unseren Glauben stärken und uns näher zu ihm bringen. Anstatt ihn zu bitten, uns immer vor Schwierigkeiten zu bewahren, danken wir ihm, dass er uns durch Schwierigkeiten hindurchträgt und uns darin wachsen lässt. Anstatt ihn zu bitten, unser Leiden wegzunehmen, danken wir ihm, dass er uns für würdig achtet, zu seiner Ehre zu leiden und uns gerade in diesen Zeiten besonders nahe ist. Und anstatt ihn zu bitten, die Berge vor uns zu versetzen, danken wir ihm, dass wir an seiner Hand diese Berge bezwingen dürfen. Ich weiß, dass uns das schwerfallen kann und natürlich dürfen wir unseren Herrn auch um alles bitten, aber ich habe selbst erlebt, wie dieses Gebet bewusst nur in Danksagung mich befreit von meinen Ich-kann-Gedanken und meinen Blick wieder ganz auf Jesus Christus richtet. In Hebräer 12, Vers 1 und 2 heißt es, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Deshalb dieser erste praktische Gedanke, der mir oft hilft und vielleicht auch uns allen, richten wir unseren Blick im Gebet immer wieder danksagend auf Jesus Christus. Und als zweites wenden wir unseren Blick von der Liebe unseres Herrn auf seine unendliche Größe und Allmacht. Was können wir hier konkret tun, um unseren Glauben zu stärken? Die Antwort ist klar, wir müssen Gottes Wort studieren. Doch um unseren Blick besonders für seine Macht und für seine souveräne Kontrolle zu schärfen, braucht es vor allem das prophetische Wort. Biblische Prophetie ist ja weit mehr als einfach eine Vorschau auf zukünftige Ereignisse. Sie ist die Offenbarung Gottes selbst, seines Wesens, seiner Allmacht und seiner völligen Herrschaft über die Geschichte. Und je mehr wir uns auf Gottes Größe ausrichten, desto weniger geraten wir in die Versuchung, aus eigener Kraft handeln zu wollen. Wir sehen zum Beispiel in der biblischen Prophetie, dass Gott nicht nur den Anfang kennt, sondern auch das Ende bereits festgelegt hat. Alles, was geschieht, liegt in seiner Hand und nichts entgleitet ihm. Dazu lesen wir den bekannten Vers aus Jesaja 46, Vers 10. Jesaja 46, Vers 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Diese Erkenntnis bewahrt uns davor, von Angst oder Unsicherheit getrieben zu werden. Denn wir dürfen wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Er sagt von Anfang an, was am Ende geschehen wird. Sein Ratschluss wird zustande kommen. Und da möchte ich aber ganz offen und ehrlich sagen und bekennen, auch wenn Nathaniel heute hier ist und das hört, das Studium von der biblischen Prophetie, es ist natürlich nicht einfach. Es ist eine Herausforderung. Nicht ohne Grund schreibt der Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 15, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Dieses befleißige dich, das macht deutlich, es braucht Einsatz, Geduld und Hingabe. Und ich erlebe das selbst immer wieder, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, Jesaja oder Hesekiel lese, da bleibe ich manchmal stecken und frage mich, was ist hier wirklich gemeint und was wirklich? Gilt das für Israel damals oder für Zukunft, für mich oder für jemand anderen, für beides? Und oft habe ich nach dem Lesen von diesen Texten mehr Fragen als Antworten. Und trotzdem, gerade durch diese Texte strahlt die unbeschreibliche Größe Gottes immer wieder auf. Denn auch wenn wir vieles nicht vollständig verstehen und erfassen, sehen wir doch, Gott erfüllt alles nach seinem Ratschluss. Wir lesen in 2. Petrus 1, Vers 19, und so halten wir nun fest an einem völlig gewissen, prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das prophetische Wort ist unser Licht in einer Zeit, die immer dunkler zu werden scheint. Wenn wir nur auf uns schauen, dann werden wir langfristig verzweifeln. Aber wenn wir uns mit dem prophetischen Wort beschäftigen, dann lernen wir Gott als den zu erkennen, der die Zukunft lenkt und der seinen Plan vollkommen ausführt, bis ins kleinste Detail. Wir kommen zum Schluss und richten unseren Blick nochmals auf das Wesentliche, ganz kurz zusammengefasst. Glaube, der Berge versetzt, das ist kein Glaube, der in sich selbst stark ist. Kein Glaube, der mit aller Kraft versucht, etwas zu bewirken. Es ist ein Glaube, der sich selbst nicht mehr im Zentrum sieht, sondern Gott. Ein Glaube, der klein sein darf, solange er sich ganz auf den Allmächtigen verlässt. Wir haben gesehen, dass nicht unsere Leistung zählt, sondern unsere Ausrichtung. Dass Gott keine perfekten Glaubenshelden sucht, sondern Menschen, die sich ganz auf ihn stützen. Die ehrlich bekennen können, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir haben gesehen, dass Gott durch Leiden verherrlicht wird, durch Vertrauen, durch das Festhalten an seinem Wort, auch wenn es dunkel ist. Und wir haben gesehen, wie unser Glaube gestärkt wird, im danksagenden Gebet und im Studium seiner Prophetie. Wenn wir so glauben, dann werden wir seine Herrlichkeit sehen. Vielleicht nicht so, wie wir es erwarten, aber sicher so, wie er es vorgesehen hat. Denn unser Herr, er ist treu, er ist mächtig und er lässt keinen Glauben unbeantwortet, der sich ganz auf ihn verlässt. Amen.
Amen.
Ich möchte gerne noch mit uns beten. Der Herr, ich möchte dir danken, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir uns in allem ganz und gar auf dich stützen dürfen, dass wir abhängig sein dürfen von dir. Danke, Herr, für dieses große Vorrecht, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit. Und ich möchte dich bitten, für mich, für uns alle, hilf uns, Herr, immer wieder ganz bewusst in der Abhängigkeit von dir zu leben. Nicht aus eigener Kraft wirken zu wollen, nicht uns auf uns selbst zu verlassen, sondern alles immer von dir zu erwarten. Schenk uns immer wieder neu die Ausrichtung auf dich, auf dein Wort, auf dein Erlösungswerk, auf deine Ehre. Lass unser Leben im Glauben gelebt sein und zu deiner Ehre dienen. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.